gibt sie noch, die guten Dinge. Auch auf die Ohren. Bewusst gemacht, der Podcast rund um verantwortungsvollen Konsum und eine nachhaltige Lebensweise. Ein Produkt der Manufaktum-Gruppe. Herzlich willkommen zur neuen Episode von Bewusst gemacht. Heute setzen wir uns mit dem Thema Müll auseinander, beziehungsweise damit, wie wir diesen endlich effektiv reduzieren können. Ich bin Rebecca Hofmann und ich freue mich, dass Sie wieder zuhören. Ja, das liebe Thema Müll. Die meisten von uns produzieren mehr davon, als ihnen lieb ist, nämlich durchschnittlich 455 Kilo im Jahr. Sei es durch Lebensmittelverpackungen, Verbrauchsmaterialien, elektronische Geräte oder den für viele Menschen immer noch obligatorischen Kaffee to go auf dem Weg zur Arbeit. Jetzt denken Sie vielleicht, wir können auch gar nicht anders. Unsere Konsumgesellschaft ist ebenso gemacht, wie sie gemacht ist. Aber ich habe heute einen Gast, der uns zeigen wird, dass es sehr wohl auch anders geht. Herzlich willkommen, Vanessa Riechmann.
Hallo, schön, dass ich da sein darf.
Vanessa, ich freue mich sehr, dass du heute bei uns bist. Du beschäftigst dich ja schon seit 2015 intensiv mit dem Thema Müllvermeidung und betreibst zusammen mit deiner Freundin und Kollegin Erdmute Seeth den Zero Waste Blog Alter Null Tief. Jetzt seid ihr ja beide eigentlich Musical-Darstellerin. Wie kommt man denn als Musical-Darstellerin zum Thema Zero Waste?
Ja, das klingt natürlich erstmal so, als wenn das ganz weit voneinander entfernt ist, aber das Thema Müllvermeidung geht, wie du schon gesagt hast, alle an und das ist eigentlich egal, aus welchem Job man kommt. Wir beide haben uns kennengelernt bei Sister Act 2011 in Hamburg und wir waren damals in Hamburg fast Nachbarn und haben dann Zwischenzeitproduktionen, wo wir ein bisschen Pause hatten, die Zeit genutzt, um morgens zusammen zum Sport zu gehen und danach zusammen zu frühstücken. Und wie Frauen das so machen, kam man ins Tratschen. Und ich hatte Ermute an einem Tag davon erzählt, dass ich eine Dokumentation im Fernsehen gesehen habe über eine Familie, die 4 Wochen lang auf Kunststoffe und Plastik verzichten sollte und bei der man vor und nach dem Experiment Blut abgenommen hat, um zu schauen, kann man Kunststoffe oder die Weichmacher aus den Kunststoffen im Blut nachweisen. Dem war so und vor allem war es so, dass nach dem Experiment diese Werte extrem nach unten gegangen sind. Und das hat mich so schockiert und inspiriert, irgendwas tun zu wollen, dass ich ihr das eben erzählt habe. Und wiederum daraufhin hat Erdmute einen Blog gefunden von einer New Yorkerin, die das auch ungefähr zeitgleich mit uns angefangen hat. Und das hat uns so angestachelt und motiviert, das irgendwie auch in Hamburg und in Deutschland zu versuchen, dass wir beschlossen haben, ab heute machen wir keinen Müll mehr. Ja, und so nahm das Ganze seinen Lauf.
Dann war das bei dir eher so ein gesundheitliches Thema am Anfang?
Genau, also bei mir war das Thema eher aus der gesundheitlichen Sicht entstanden, dass eben Dinge in unseren Körper gelangen, die da nicht hingehören. Und ich wollte dann selber die Verantwortung dafür übernehmen und kontrollieren können, vor allem, was ich in meinen Körper lasse und was nicht. Bei Erdmute war es tatsächlich aber, wie sie immer so schön sagt, als Hippie-Kind das Thema Umwelt, was sie dazu gebracht hat. Ne? Also wir haben uns dann beide so ein bisschen damit beschäftigt und sie hat mir dann eben auch von dem Great Garbage Patch erzählt, von diesen Müllstrudeln, die in den Weltmeeren sind. Und wiederum habe ich dann noch einen Artikel gefunden über die PET-Flaschen, dass da ja auch damals angenommen wurde, dass die Hormone verändert sein können und so. Und wir haben uns da quasi jeder so sein Fachgebiet gesucht und uns dann damit zusammengetan.
Dann habt ihr eure Idee mit eurem Umfeld geteilt. Was haben eure Familien dazu gesagt?
Wie das so normalerweise und typisch ist, waren die Reaktionen der Familie und auch der Männer damals so, ja, schöne Idee, mal gucken, wie lange ihr das durchhaltet. Also wir wurden so ein bisschen belächelt tatsächlich und vor allem wurden wir auch von Freunden und Verwandten auf die Probe gestellt. Ne? So ist ja schön, dass ihr eure Butter jetzt selber macht aus Sahne, aber die Sahne kommt ja in einem Plastikbecher. Und dann haben wir halt gesagt, naja, es gibt aber auch Sahne aus einer Pfandflasche. Ach so. Und so kamen immer wieder Fragen auf oder ja, ist ja schön, dass ihr das macht, aber, und wir hatten aber immer gleich eine Antwort darauf und eine Alternative sozusagen. Und das hat uns natürlich noch mehr motiviert, da weiterzumachen. Und daraufhin ist dann auch der Blog entstanden, weil wir so viele Fragen gestellt bekommen haben dazu und so oft Dinge, die wir jetzt selber gemacht haben oder anders gemacht haben, so ein bisschen belächelt wurden, dass wir der Welt zeigen wollten. Das funktioniert aber. Und mittlerweile ist die Resonanz sehr positiv. Und ich glaube, mein Vater hat mittlerweile mehr Einkaufsbeutel und Glasgefäße zum Einkaufen als ich.
Meinst du, du hättest das ohne Mitstreiterin denn auch gemacht? Oder war das wichtig, dass da jemand am Anfang mitgemacht hat?
Also ich glaube schon, dass das hilft, wenn man sich gegenseitig motiviert, vor allem auch gerade auf diesen zwei Ebenen, Gesundheit und Umwelt, dass wir uns da so ein bisschen breiter aufstellen konnten. Ich hätte aber vielleicht nicht in dem Ausmaß, aber ich hätte definitiv auch etwas getan und anders gemacht, weil mich das ja, wie gesagt, eh schon interessiert hat und auch so schockiert hat, was da in den Medien irgendwie damals aufgekommen ist. Und ich dachte, hä, also da muss man doch irgendwie was anders machen. Und das fing schon damals an, bevor wir damit angefangen haben, dass ich nur noch Getränke in Glasflaschen gekauft habe und dass ich eine Bio-Kiste bestellt habe. Ne? Also das zieht dann ja auch so Kreise. Es geht ja nicht nur noch um die Ernährung und ums Essen, sondern das geht ja immer weiter, immer weiter.
Wie habt ihr denn ganz konkret angefangen?
Also wir haben uns auch so ein bisschen Inspiration geholt eben bei der New Yorkerin. Und da war es halt schon so, dass die in Amerika Bulk-Shops hatten, also Unverpacktläden, wo man in großen Containern sich selber Sachen abfüllen kann. Das hatten wir zu dem Zeitpunkt noch nicht, aber wir sind einfach losgestiefelt und haben uns im Supermarkt, in Drogerien, in Biomärkten umgeguckt und haben mal geguckt, was kann man denn da wenigstens schon mal anders machen? Also muss ich eine Plastikverpackung nehmen oder kann ich auch zum Beispiel bei einem Käse den einfach nur in einer Folie umwickelt nehmen, weil das ist schon mal weniger Müll und dann sieht man auch in konventionellen Supermärkten Nüsse plötzlich so rumliegen. Ne? Also beim Obst und Gemüse gibt es dann auch plötzlich eine Abteilung, wo man sich Haselnüsse oder Walnüsse selber abfüllen kann und denkt, ah, guck mal, habe ich nie gesehen. Oder ganz großes Thema waren so Dinge wie Tomatenmark. Oh Gott, das gibt's nur in der Tube. Und dann guckt man mal, ah, da gibt's also auch was im Glas. Also wir haben erstmal geguckt, was kann man denn auch ohne Unverpacktmarkt schon mal besser machen?
Jetzt habe ich am Anfang schon gesagt, jeder von uns produziert etwa 455 Kilo Müll. Davon rund 150 Kilo sind dieser gelbe Tonnenabfall. Dann haben wir 37 Kilo Sperrmüll, 134 Kilo Bioabfälle. Der Rest ist dann so Hausmüll. So setzt sich das so ungefähr zusammen. Das ist ja wirklich für jeden von uns eine halbe Tonne im Jahr. Du achtest ja jetzt da extrem drauf. Wo bist du denn jetzt bei was für einer Menge?
Also ich hack noch mal ganz kurz ein zu dem, was du vorher gesagt hast. Diese halbe Tonne, die du erwähnst, die klingt jetzt schon mal sehr, sehr viel. Man muss sich aber noch mal bewusst machen, dass ja gerade Kunststoffmüll sehr leicht ist. Das heißt, auf eine halbe Tonne Gesamtmüll, der Kunststoffmüll ist schon auch echt eine ganz große Masse. Ne? Also nur, dass man das noch mal kurz auch im Hinterkopf hat. Ich bin mittlerweile, wenn ich mich ganz doll anstrenge, bei einem Marmeladenglas in einem Monat. Also das ist der Müll, der quasi in den Restmüll oder in der gelben Tonne landen würde. Alles, was Glas oder Pappe, Papier ist, kommt da nicht rein, weil das eben bis zu 100% recycelbar ist. Aber das wäre der Müll, der bei mir, wenn ich mich wirklich ganz doll anstrenge, in einem Monat anfällt. Ein kleines Marmeladenglas.
Da schäme ich mich jetzt ein bisschen, wenn ich so an meinen Müll denke, den ich produziere pro Woche. Wie schafft man das?
Ja gut, also das passiert ehrlicherweise jetzt auch nicht jeden Monat. Vor allem, das ist auch nur für mich alleine. Also wenn ich mit meinem Mann zusammenlebe, fällt bei uns auch mehr an, weil der achtet zwar schon auch ein bisschen drauf, aber nicht so radikal. Und das war so eine Challenge einfach. Also wir wollten einfach mal gucken, schafft man das überhaupt? Wie viel kann man denn reduzieren, wenn man wirklich mal extrem drauf achtet? Und ja, dabei kann man sich halt auch noch so ein bisschen kontrollieren. Was fällt denn da auch für Müll an? Also das ist auch so ein kleiner Tipp, um überhaupt in dieses Leben zu starten, sich bewusst zu machen, welcher Müll fällt denn da überhaupt an, der in dieses Glas kommt oder in den gelben Sack und was davon kann ich denn vielleicht anders machen und reduzieren?
Was waren denn deine Müllbaustellen sozusagen, wo du ganz viel reduzieren konntest?
Also tatsächlich war ich, bevor ich diesen Lebensstil adoptiert habe, ehrlich gesagt eine Shopping Queen. Und was wir gerne vergessen, ist ja, dass in den Kleidungsstücken selber diese kleinen Labels anfallen. Das ist ja auch Kunststoff. Es ist ja keine Textilfaser, keine Baumwolle irgendwie. Ne? Das ist mir ein paar Mal aufgefallen, dass ich diese kleinen Zettelchen dann rausgeschnitten habe und in meinem Glas hatte. Was hatte ich denn noch so da drin? Die Folien von Slip-Einlagen zum Beispiel als Frau oder Tamponverpackungen, Kassenbons. Es gibt ja dieses Thermopapier, was nicht im Altpapier recycelt werden kann, weil es ja beschichtet ist mit Bisphenol A, mit so einem Weichmacher. Ich glaube mittlerweile nicht mehr, aber trotzdem kommen noch Weichmacher drin vor. Bonbonpapier, Schokoladenpapier, wo man dann ja auch gleich so ein bisschen mehr auf seine gesunde Ernährung achten kann. Das waren so Dinge, die angefallen sind.
Und was war besonders herausfordernd und schwierig?
Ja, am Anfang war es, glaube ich, wirklich schwierig, ein Ersatzprodukt für Tampons und für Slip-Anlagen zu finden, was es mittlerweile ja auch mehr als einfach ist. Also es ist ja heutzutage eh so, dass ich in jeden Supermarkt, in jede Drogerie gehen kann und Ersatzprodukte zum Thema Müllvermeidung finde. Also es gibt ja wirklich mittlerweile ganz, ganz viel Auswahl, Gott sei Dank. Ich glaube, das war eine Herausforderung. Naja, dann so Dinge wie Chips oder eben Schokolade. Das war am Anfang so ein bisschen Challenge, aber auch da findet man Ersatz, beziehungsweise wenn man sich eben dann noch mehr damit auseinandersetzt, möchte man auch manche Dinge gar nicht mehr zu sich nehmen oder reduziert zu sich nehmen. Ja, ich glaube, das war so das Schwierigste in Anführungsstrichen. Aber so richtig schwierig war es eben nicht, weil wir ja auch wussten, warum wir das machen.
Du hast mir ja im Vorgespräch auch gesagt, dass du dann auch mit Tupperdosen in den Supermarkt gegangen bist. Ich dachte immer, das ist total schwierig, da überhaupt was zu bekommen, weil die das gar nicht über die Theke reichen dürfen.
Ja, also es ist im Supermarkt tatsächlich sehr viel schwieriger. Deswegen haben wir irgendwann auch den guten alten Wochenmarkt für uns wiederentdeckt. Denn da ist es sehr viel einfacher, weil da der Standbesitzer vor Ort ist. Im Supermarkt ist es oft so, dass die Mitarbeiter dann einfach nur den Regeln folgen und manchmal auch nicht auf dem neuesten Stand sind. Und gerade was den Kauf von tierischen Lebensmitteln wie Wurst und Käse angeht, ist es natürlich ganz wichtig, dass bestimmte Hygienestandards eingehalten werden. Vor allem, dass das Gefäß, was ich mitbringe, nicht hinter den Tresen gelangt, weil das natürlich die ganze Ware kontaminieren kann. Da gibt es aber eben die Möglichkeit, und das ist ja Gott sei Dank auch in konventionellen Supermärkten immer öfters der Fall, dass ich ein Mehrweggefäß dort kaufen kann und dass auf den Tresen ein Tablett gestellt wird, worauf dieses Gefäß oder mein eigenes Gefäß gestellt wird, sodass das alles nicht miteinander in Berührung kommt und dann kann ich trotzdem den Müll dort auch sparen.
Du hast auch auf den Überraschungsmoment gesetzt, oder?
Ja, genau. Also je selbstverständlicher man selber damit umgeht, als wenn man das immer so macht, desto weniger kommt das Gegenüber ins Grübeln und ins Nachdenken. Und wenn ich nicht frage, wenn ich nicht sage, hallo, ich hätte gern so vielleicht 200 Gramm von dem Käse bitte in die Dose, geht das? Wenn ich es ganz normal sage, ich hätte gern den Käse hier und direkt in die Dose, dankeschön, dann kommt die Frage nicht auf, dann ist das Gegenüber nicht verwirrt und dann passiert es meistens automatisch, ohne dass das irgendeiner Diskussion bedarf.
Ist denn seit dem Start eures Projekts einfacher geworden, ohne Müll zu leben?
Also, es ist sehr viel einfacher geworden insofern, als dass man bestimmte Dinge einfach in der Gewohnheit hat. Also wenn ich das Haus verlasse, habe ich meinen Stoffbeutel mit dabei. Ich habe vor allem, wenn ich weiß, ich treffe eine Freundin oder so zum Kaffee trinken, meinen To-Go-Becher dabei. Wenn ich auf Reisen gehe, habe ich so ein kleines Besteckset dabei, meine Wasserflasche sowieso immer. Also das sind so Dinge, die sind schon so in Fleisch und Blut übergegangen. Die Pandemie hat uns zwischendurch wirklich sehr, sehr viel schwerer gemacht, weil natürlich das Thema Hygiene dann zum gewissen Teil richtig, zum gewissen Teil übertrieben, nochmal so hochgeschraubt wurde. Da war es dann natürlich so, dass es einerseits schön war, als wir alle im Lockdown waren, dass weniger Autos gefahren wurden und dass sich die Welt in Anführungsstrichen einmal kurz erholen konnte. Auf der anderen Seite haben wir sie aber noch mehr zugemüllt und das passiert ja immer noch aufgrund der jetzt rumfliegenden Handschuhe und Masken. Da war es zwischendurch ein bisschen schwierig und ein bisschen anstrengend, dass man sich dachte, oh, jetzt waren wir doch gerade auf so einem guten Weg und jetzt wird wieder alles dreimal verpackt. So, aber ich habe das Gefühl, jetzt langsam dreht sich das wieder ein bisschen um.
Corona und der zusätzliche Plastikmüll, das ist ein gutes Stichwort gerade gewesen von dir. Da ist ja sozusagen 2 Jahre lang massenweise extra Müll staatlich angeordnet worden in Form von Masken, Tests etc. Und wenn wir jetzt schon mal beim Thema Staat und Gesetzgebung sind, dann können wir das als einen fast perfekten Übergang nutzen, um uns mit dem Thema mal ein bisschen mehr zu beschäftigen. Meine Kollegin Milena Jelkic hat dazu mit Philipp Held, dem Umweltexperten der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen, gesprochen. Und der hat sich durchaus kritisch zum Sinn und Unsinn von Verpackungen und den bestehenden gesetzlichen Reglementierungen geäußert.
Es ist halt viel Symbolpolitik. Was zum Beispiel gekommen ist, war ja die Einwegkunststoffverbotsverordnung, sodass gewisse Einwegplastikprodukte schlichtweg nicht mehr auf den Markt gekommen sind. Also über den Strohhalm haben ja alle gesprochen. Es gab die Regulierung Plastiktüte. Und was jetzt zum Beginn dieses Jahres auch kam, war eine Änderung im Verpackungsgesetz, die eben jetzt besagt, dass die Gastronomiebetriebe Mehrweggefäße ausgeben sollen, wenn der Verbraucher es verlangt. Das sind natürlich alles einzelne Maßnahmen, die dazu führen, dass wir weniger Abfälle haben. Trotzdem ist die Menge halt immer noch sehr hoch, was eben daran liegt, dass diese Gesetze alle so ihre Tücken haben.
Also würden Sie quasi sagen, die aktuellen Gesetze greifen noch nicht an der richtigen Stelle an?
Ja, genau. Die Gesetze, die wir jetzt haben, sind alles gute Maßnahmen, aber so gewisse grundsätzliche Sachen werden gar nicht angepackt. Also zum Beispiel, dass große Discounter gar keine Mehrweggetränkeflaschen mehr anbieten, weil das für die eine Kostenersparnis bedeutet. Für die Umwelt ist es aber eine schlechte Lösung. Wir haben auch ganz viele Verpackungen, wo extrem viel Luft drin ist. Und es ist extrem viel Verpackungsmaterial, was letztendlich vergeudet wird, weil der Kunde möchte ja den Inhalt haben. Was wir auch sehen, es gibt im Kosmetikbereich Cremetiegel, die sind in einem Pappkarton mit doppeltem Boden. Und dieser Pappkarton selbst ist nochmal in Plastikfolie eingeschweißt. Alles Sachen, die nicht verboten sind, wo man juristisch hätte gegen angehen können, wenn man das ernsthaft gewollt hätte.
Im Grunde genommen ist ja in den letzten Jahren auch gerade dieser Plastikmüll so in Verruf geraten. Also gibt es da auch Zusammensetzungen, die weniger schädlich sind?
Ja, unbedingt. Also man muss natürlich die Verpackung auch differenziert betrachten. Also man kann gar nicht so ein Ranking machen und sagen, Kunststoffverpackungen sind generell schlechter als Glasverpackungen oder Pappverpackungen sind das Optimum. Kunststoff ist an sich erstmal kein schlechtes Verpackungsmaterial. Es ist sehr ressourceneffizient, das muss man auch fairerweise sagen. Und natürlich innerhalb der Kunststoffe weiß man sehr genau, dass es eben einzelne Kunststoffe gibt, die relativ gut recycelbar sind und andere, die tendenziell schwieriger oder mit einem höheren Aufwand recycelbar sind. Also wir haben zum Beispiel Polyethylen und Polypropylen, PET, was wir von den Getränkeflaschen kennen, diese drei Kunststoffe, die kann man relativ gut sortieren, voneinander trennen und auch recyceln. Aber man muss es eben wirklich immer auf alle Verpackungen betrachten und eben gucken, welches Material ist für welchen Anlass gut und wichtig. Und da kann man eben gar nicht sagen, nur weil Kunststoff jetzt aus fossilen Rohstoffen gemacht wird, ist es ein schlechtes Material, weil auch Pappverpackungen, die aus Holz hergestellt werden, erstmal Energie brauchen. Die wachsen natürlich in einem Wald. Das kann aber ein Wald sein, der ein ganz wertvolles Ökosystem ist. Wenn ich den kahlschlage, ist das Ökosystem vernichtet. Ich brauche Energie, um aus den Bäumen auch die Pappe herzustellen. Sie wird gemahlen und in Papierfabriken aufbereitet und dann wird es natürlich auch wieder weiter transportiert. Also das ist nicht irgendwie ein Verpackungsmaterial, das jetzt klimaneutral ist oder so, weil es aus nachwachsenden Rohstoffen besteht.
Für den Endverbraucher ist es ja häufig schwierig zu erkennen, ist jetzt das eine Material besser, das andere Material schlechter. Gibt es denn da Siegel oder Erkennungsmerkmale, wo der Verbraucher dran sehen kann, das ist jetzt vielleicht ein besseres Material?
Also wir beobachten tatsächlich, dass viele Hersteller gerade für ihre Verpackungen ganz schön viel an Behauptungen draufdrucken, dass dann draufsteht, besteht zu x Prozent aus nachwachsenden Rohstoffen, enthält so und so viel Prozent Recyclingmaterial, ist überhaupt recycelbar. Also das sind nicht unbedingt Falschaussagen, aber das sind dann Aussagen, wo man denkt, oh, das ist jetzt recycelbar. Und daneben steht aber vielleicht eine Verpackung, die ein bisschen anders aussieht, die aber genauso gut recycelbar wäre. Und die eine erschleicht sich quasi damit einen Vorteil, indem sie dadurch ökologischer wirkt jetzt erstmal, ne? Aber es ist jetzt nicht irgendwie so ein Merkmal, dass man als Kunde sagen kann, aha, das ist total gut verpackt. Das funktioniert leider nicht.
Was müsste denn aus Ihrer Sicht passieren, damit sich der Müll in Deutschland deutlich verringert?
Ja, was müsste passieren? Also unser ehemaliger Bundesvorstand hat immer gesagt, die nachhaltige Option muss die einfachste Option sein. Also wir finden, dass es wirklich ganz klar eine Zumutung für Verbraucherinnen ist, sich zu überlegen, aha, welche Verpackung ist denn jetzt gut? Also ne, ich stehe vor dem Frischkäseregal, da sind 30 verschiedene Frischkäsesorten. Da muss ich mir erstmal überlegen, was schmeckt mir, was schmeckt meiner Lebensabschnittsperson? Und dann kann ich mir noch überlegen, aha, der ist jetzt so verpackt, aber der ist nicht bio, der andere ist bio, aber hat vielleicht die Verpackung und dann muss ich das gegeneinander abwägen. Das ist ja unendlich kompliziert, das kann man doch keinem zumuten. Eigentlich muss man also eben sagen, steht auch im Verpackungsgesetz so drin, Paragraph 4, dass eine Verpackung nur so groß sein soll, dass ein Produkt sicher verpackt ist, hygienisch und transportabel. Wenn wir aber dann in die Supermärkte gehen, sehen wir Produkte, die sind so krass verpackt, das muss eigentlich gar nicht sein. Das heißt, dieser Paragraph 4 des Verpackungsgesetzes ist so eine Art Nice-to-have-Formulierung. Es gibt aber kein Bußgeld, wenn ich mich nicht dran halte. Und das ist eigentlich das, was wir eben auch fordern, dass also quasi die Vorgaben aus diesem Paragraph 4 Bußgeld bewährt werden und aber auch klarer definiert. Weil dann sind alle Anbietenden massiv gezwungen, die Verpackungsmenge so zu reduzieren, dass es eben nur auf ein nötiges Minimum beschränkt ist und dann ist es auch einfach.
Soweit Philipp Held. Bei der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen wünscht man sich also definitiv mehr klare Gesetze und wirksamere Verbote. Wie siehst du das denn, Vanessa?
Ich sehe das ganz genauso. Also gerade wenn es auch um so ein bisschen Mogelverpackung manchmal geht, also es ist ja auch tatsächlich ein bisschen Verbrauchertäuschung. Und ja, ich glaube, der normale Verbraucher blickt auch irgendwann einfach gar nicht mehr durch. Ich hatte dir das im Vorgespräch ja auch schon mal erzählt, dass es eben diese Waschmittelflaschen gibt, die aus Kunststoff sind. Und dann ist da so eine perforierte Folie drumherum, wo dann unten ganz klein steht, das muss bitte getrennt werden, damit diese Flasche recycelt werden kann. Ansonsten landet das ja alles wieder in der Verbrennungsanlage. Da müssten gesetzlich viel mehr Vorgaben noch erfolgen, um den Verbraucher ein bisschen an die Hand zu nehmen, weil ich glaube, der würde durch diesen ganzen Dschungel einfach nicht durchfinden. Und natürlich finde ich auch, und das ist ja auch der Grund, warum Edmund und ich dieses Leben führen, sollte sich jeder ein bisschen selber auch damit auseinandersetzen und informieren. Aber um eben durch diesen Dschungel ein bisschen besser durchzufinden, wäre es auf jeden Fall hilfreich, wenn da von der Politik definitiv noch ein bisschen mehr getan wird, ja.
Wie siehst du das mit diesen Verpackungsgrößen? Achtest du da drauf, wie viel drin ist in den einzelnen Verpackungen, wenn du was kaufst?
Also wenn ich wirklich mal was in Verpackung kaufen muss, versuche ich da auch tatsächlich drauf zu achten. Das liegt aber auch daran, dass ich während der Pandemie noch die Zeit genutzt habe, noch die Ausbildung zur Ernährungsberatung und zum Lebensmittelmanagement gemacht habe, weil das alles sehr gut zusammenpasst. Und es ist so spannend, wenn man sich damit auseinandersetzt, das auch nochmal live zu beobachten. Und ich versuche tatsächlich dann auch auf die Verpackungsgröße zu achten. A, um ja mich nicht auch an der Nase herumführen zu lassen. Und B, wenn ich etwas kaufe, was verpackt ist, je weniger Material drumherum ist, desto weniger Müll ist es ja auch. Ne? Also es ist schon ganz schön, wenn eben nicht dann noch 50% nur mit Luft gefüllt sind.
Der Philipp Held hat uns auch gesagt, dass man ruhig auch mal ein Produkt mit einer schlechten Verpackung kaufen könnte und dann aber es ganz gut wäre, den Hersteller anzuschreiben und auch wirklich ihn darauf hinzuweisen, dass man auf die Verpackung achten möge. Habt ihr sowas schon mal gemacht?
Das war tatsächlich eine ganze Zeit das Hobby meines Vaters, nachdem ich ihn so ein bisschen damit inspiriert habe, auch Müll zu vermeiden. Der hat sich tatsächlich auch mit Supermärkten richtig angelegt, die erst dann Papiertüten im Obst und Gemüse liegen hatten und plötzlich waren die Plastiktüten wieder zurück. Aber tatsächlich bin ich auch der festen Überzeugung, dass wenn ich nicht sage, was mir nicht passt und wenn wir alle immer nur sagen, ja, ist halt so, dann wird sich das nicht ändern. Es gibt Gott sei Dank mittlerweile auch eine ganz tolle App, Replace Plastic. Da kann man eben ein Produkt, wenn ich das scanne und das 10 oder 12 Mal passiert, dann wird von dieser App der Hersteller angeschrieben und darauf hingewiesen, dass er doch bitte was machen soll. Ich finde, das ist auf jeden Fall eine Sache, die man definitiv nutzen sollte. Und ich finde, man sollte auch, wie gesagt, seine Stimme erheben, denn auch der Kassenbon ist ja tatsächlich jedes Mal ein Stimmzettel. Und wir haben mehr Macht, als wir glauben.
Das ist ja auf jeden Fall eine sehr praktische App.
Ja, auf jeden Fall. Also ich fand das auch ganz toll, als das aufkam. Ich muss ehrlich sagen, ich habe sie auch ein paar Mal vergessen. Also man müsste es tatsächlich wieder so ein bisschen vielleicht auf die Startseite legen, dass man dran denkt. Aber ja, also auf jeden Fall eine gute Initiative.
Super, finde ich total gut. Jetzt hat man ja wahrscheinlich zu Hause so seine Routine irgendwann gefunden. Was macht man denn, wenn man im Urlaub ist?
Wenn ich jetzt im Urlaub bin und das ist ja auch dann wieder verbunden mit einem CO2-Ausstoß, wenn ich mich ins Flugzeug setze, was natürlich in den letzten Jahren jetzt ja auch weniger passiert ist. Aber sollte es dann doch mal so sein, dass ich außerhalb bin oder Wochenende wegfahre, versuche ich eben darauf zu achten, meine Dinge zu nutzen, die ich am Start habe, Wasserflasche, Besteck und so weiter. Und versuche auch da, wenn es irgendwie geht, also gerade wenn ich in Deutschland oder Europa bin, kann ich das ja genauso handhaben wie auch zu Hause eigentlich. Und wenn ich aber doch im Ausland bin und da ist es schwierig, ja, dann muss man manchmal in den sauren Apfel beißen. Und ich bin da aber auch nicht müde, trotzdem zu versuchen, dann immer irgendwie die bessere Wahl zu finden. Also wenn es dann nur Kunststoffflaschen gibt, ja, dann ist das blöd, aber dann ist das in dem Moment so. Dafür versuche ich dann aber, die Papierservietten nicht zu benutzen, wenn sie irgendwo liegen oder ne, meine eigene Stoffserviette dabei zu haben oder so. Ja, also ich versuche trotzdem, egal wie, immer den bestmöglichen, müllfreisten Weg zu finden.
Ja, ich habe gerade auch gedacht, das ist schon ganz lange her, aber an meinen Aufenthalt mal in Indien und da gab es nur Plastikflaschen und man sollte auch nur aus den Plastikflaschen trinken. Das war auch so ein Gesundheitsaspekt.
Ja, ich wollte gerade sagen, also wenn es um diese Gesundheit geht, sollte man auch tatsächlich nicht spaßen. Also es ist ja genauso mit Medikamenten, die kommen ja auch immer in diesen Blistern. Ich meine, da kann ich immer noch versuchen, in der Apotheke vielleicht ein Großgebinde zu bekommen. Ne? Also muss es dann irgendwie eine kleine Packung sein. Wenn ich bestimmte Tabletten brauche, gibt es die vielleicht auch in einer größeren Verpackung oder Nahrungsergänzungsmittel, wenn ich die nehmen würde. Aber ja, also wenn es um die Gesundheit geht, dann geht das definitiv vor, ja.
Hat denn dein Projekt oder euer Projekt deine Einstellung zum Konsumieren oder zum Einkaufen generell geändert? Bestellst du noch genauso viel im Internet wie vorher beispielsweise oder machst du das gar nicht mehr? Bist du ganz radikal jetzt oder wie kann ich mir das vorstellen?
Ehrlicherweise war ich am Anfang sehr viel radikaler. Wenn man dann irgendwann doch ein bisschen beschäftigt ist mit einem Job oder so, dann gibt es natürlich schon mal den einen oder anderen Moment, wo man schwach wird und dann doch mal bestellen muss, in Anführungsstrichen. Da hinterfrage ich aber auch jede Bestellung, die ich im Internet tätige, 5-mal, ob das denn jetzt auch sein muss oder ob es nicht vielleicht reicht, dass ich da in die Stadt fahre oder ne, irgendwo hinkomme. So. Muss das jetzt sein oder kann das noch ein bisschen warten? Und vor allem, muss ich das jetzt bestellen, was ich da bestellen möchte oder kann ich das auch sein lassen und vielleicht anders ersetzen? Aber es ist schon auch durch die Pandemie wieder ein bisschen mehr geworden. Und dann versuche ich aber auch darauf zu achten, woher kommt es, wie wird es verpackt? Also es gibt einen Online-Shop für Großgebinde mit Nüssen und Reis und so weiter und so fort. Da bestelle ich tatsächlich ab und zu mal, aber dann auch so, dass ich weiß, das ist ein größeres Paket, da kommen jetzt nicht 12 kleine, ne? Da warte ich lieber mit dem einen Produkt noch ein bisschen. Also es kommt schon mal vor, aber ich frage mich wirklich vorher noch 5-mal, muss das jetzt sein oder kann ich einfach warten, bis ich das nächste Mal in die Stadt komme und es da besorgen?
Und du hast ja am Anfang gesagt, du hast auch ganz viel modisch eingekauft. Machst du das jetzt generell weniger?
Tatsächlich mache ich das extrem viel weniger, weil wenn man mal wirklich ganz ehrlich zu sich ist, muss es immer das neueste T-Shirt sein oder ist vielleicht nicht auch noch 1 oder 3 im Schrank, die eigentlich genauso aussehen von vor 2 Jahren. Und wenn ich jetzt mal Lust auf neue Klamotten habe, dann mache ich es tatsächlich mittlerweile so, dass ich die Secondhand kaufe und auch Secondhand online stelle. Und das funktioniert ja einwandfrei, ne? Wenn ich jetzt auch von einer Jeansmarke weiß, ah ja, die passt mir in der Größe, dann muss ich ja auch gar nicht los und die neue kaufen, dann tut es ja auch eine, die vielleicht jemand sich zu groß oder zu klein gekauft hat für die Hälfte des Geldes.
Mhm, stimmt. Wenn wir jetzt beim Thema Geld sind, das ist ja auch ganz interessant, ist es teurer, wenn man darauf achtet, weniger Müll zu produzieren? Das ist ja wirklich so eine spannende Frage, finde ich, weil ich kann mir vorstellen, Unverpacktläden haben höhere Hygienestandards, die müssen aufpassen, dass da nichts passiert. Ich glaube, ich habe auch bei Beiträgen darüber gesehen, dass wenn ich schon alleine im normalen Supermarkt an der Käsetheke stehe, der Käse eigentlich mehr kostet, als wenn ich den eingeschweißt in Plastik kaufe, in derselben Menge. Hast du da was bemerkt in deinem Geldbeutel?
Ja, das ist so lustig, weil es ist tatsächlich das erste Gegenargument ist, ich finde das total toll, was du machst, aber ich könnte das nie, weil es ist mir viel zu zeitaufwendig und auch zu teuer. Da kann ich aber sagen, das ist totaler Quatsch, weil tatsächlich spare ich so viel mehr Geld dadurch, dass ich eben nicht 3-mal die Woche irgendwo losgehe und mir einen neuen Pulli kaufe. Oder auch in der Drogerie kaufe ich eben jetzt nicht 3-mal die Woche ein Sprühdeo, was nur eine Woche hält, sondern ich mache es entweder selber oder ich kaufe dann das im Bioladen, was ja einzeln mehr kostet, aber sehr viel länger hält. Also ich gebe vielleicht an der einen oder anderen Stelle ein bisschen mehr Geld aus, weil ich das aber auch bewusst so möchte, weil ich ja das für mich und meinen Körper und die Umwelt tue. Auf der anderen Seite spare ich aber sehr viel mehr Geld, weil ich Dinge selber mache, weil ich sie nicht mehr kaufe, weil ich sie nicht mehr konsumiere. Und ich habe tatsächlich am Ende des Monats mehr Geld über, als ich früher gedacht hätte. Also ich habe am Anfang auch gedacht, ja, jetzt kaufe ich mir irgendwie noch eine neue Edelstahlbox, damit ich irgendwie mein Essen to go mitnehmen kann. Muss man auch nicht. Ich möchte wetten, wir haben alle noch irgendwo eine Schüssel stehen, die man auch benutzen kann. Das ist nur, wenn man jetzt ganz fancy sein möchte und denkt, ich muss das jetzt alles neu machen. Das ist auch Quatsch. Aber an anderer Stelle spare ich sehr viel mehr Geld, weil ich eben Dinge hinterfrage. Brauche ich das wirklich? Kann ich das auch anders ersetzen? Es ist tatsächlich ein Argument, was bei mir nicht zählt, weil ich das anders erfahren habe.
Okay, du hast gerade auch viel vom Selbermachen erzählt und auf eurer Seite, da sind auch ganz viele Rezepte. Wird man automatisch zu so einem Selbermacher, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt?
Auf jeden Fall. Das hat natürlich auch damit zu tun, dass wir eben anfänglich noch nicht die Möglichkeit hatten, festes Shampoo zu kaufen in der Drogerie. Das musste irgendwie auch dann nochmal bestellt werden oder man musste erst den Bioladen finden, der das vorrätig hatte. Oder ja, Frischkäse gibt es nur in der Plastikverpackung. Ah, den kann man aber ja auch selber machen aus Joghurt und so. Natürlich war das am Anfang auch noch so ein bisschen zur Hilfestellung, dass man Dinge selber machen kann. Es hat aber auch gezeigt, dass es auch viel Geld und Zeit spart, wenn ich mir mein Deo selber mache, weil ich dann eben nicht erst aus dem Haus gehen muss und das selbstgemachte Deo kostet einen Bruchteil von dem, was ich in der Drogerie ausgeben würde. Wenn das aber jetzt jemandem zu viel ist, ist es mittlerweile ja Gott sei Dank Standard, Dinge anders verpackt und weniger verpackt zu bekommen. Aber ja, es war so eine Notlösung. Ne? Ah ja, jetzt kriege ich das ja nur so verpackt. Wie kann ich das denn selber machen? Und tada, es geht. Und zwar meistens mit den Zutaten, die man sowieso schon zu Hause im Schrank hat.
Wahnsinn. Also Müll vermeiden macht kreativ, kann ich
definitiv, es macht kreativ und es kann auch Spaß machen tatsächlich. Also auch mal so rumzuprobieren, aha, ich kann Mozzarella selber machen, das ist ja spannend. Wie geht denn das? Ist schon cool. Macht Spaß.
Ja, ich würde da voll drauf einsteigen. Ich finde sowas auch super. Ihr seid ja jetzt schon lange dabei. Was würdest du denn Menschen raten, die jetzt anfangen wollen und sagen, ey, ich möchte jetzt darauf achten, weniger Müll zu produzieren? Wie können die am leichtesten, am meisten erreichen, beziehungsweise einfach erstmal anfangen?
Also das Allerwichtigste ist erstmal nicht zu denken, ich finde das total cool, ich mache das jetzt auch, ich schmeiße jetzt alles raus und mache alles selber und lebe jetzt genauso von heute auf morgen. Das ist ein Prozess. Da gibt es auch mal Rückschritte. Da gibt es vielleicht auch Produkte, die einem in der anderen Version nicht so taugen. Das ist auch total okay. Also das Wichtigste ist, nicht von 0 auf 100, langsam anfangen. Das nächste wäre, guck doch mal in deinen Müll, was fällt denn da so an und wie kann ich das denn anders machen und was davon kann ich und will ich weglassen? Und wie gesagt, Gewohnheit. Ne? Stell dir deinen To-Go-Becher morgens neben deinen Schlüssel, dann kannst du es auch nicht vergessen. Stopp dir in jede Tasche, die du hast, einen Stoffbeutel. Die wiegen nicht viel, die nehmen keinen Platz weg. Denk daran, deine Wasserflasche mitzunehmen. Die kannst du auch in jedem Café auffüllen lassen umsonst. Vielleicht irgendwie auch so eine kleine Serviette, weil da kann ich mir ja auch das Stück Kuchen draufgeben lassen, zum Beispiel, wenn ich Lust drauf habe, spontan. Ja, das sind, glaube ich, die einfachsten Dinge, mit denen man anfangen kann.
Was wären so die einfachsten Dinge beim Einkaufen?
Naja, auf jeden Fall eben meine eigenen Beutel oder meinen Korb dabei haben und gerade im konventionellen Supermarkt mal ein Auge entwickeln. Also wenn ich vor so einem Konservenregal stehe, muss es dann die Weißblechkonserve sein, die auch übrigens oftmals mit einer Kunststoffschicht beschichtet ist. Und je fettiger ein Lebensmittel, desto eher gehen die Weichmacher auch wieder in die Lebensmittel über. Oder habe ich auch die Möglichkeit, es im Glas zu kaufen, welches ich dann hinterher für den Coffee to go benutzen kann oder eben für selbstgemachte Produkte. Ganz wichtig, einfach mal genau hingucken, wenn ich vor so einem Regal stehe, was könnte ich denn jetzt verändern hier? Was für Möglichkeiten habe ich hier? Und wenn ich das im konventionellen Supermarkt nicht machen kann, dann einfach mal gucken, ob es nicht im Bioladen gibt, den ich vielleicht um die Ecke habe. Oder gerade hier auf dem Land auch, habe ich einen Hofladen, wo ich Dinge bekommen kann, die besser oder gar nicht verpackt sind. Ja, ich glaube, einfach mal bewusst damit umgehen, bewusst hinschauen.
Okay, meine letzte Frage. Was habt ihr noch für Pläne? Wollt ihr eure Webseite noch weiter ausbauen? Gibt es irgendwelche neuen Ziele, die ihr euch gesteckt habt?
Wir hatten ganz am Anfang mal die Idee, ein Buch zu schreiben und einen Laden aufzumachen. Nun ist es aber so, dass man eben als Musical-Darstellerin auch 8 Shows die Woche spielt und nur montags frei hat. Das heißt, wir machen das ja auch alles nur nebenbei, in Anführungsstrichen. Und nur nebenbei ist auch untertrieben, weil das natürlich doch viel mehr Zeit in Anspruch nimmt, als man denkt. Vor allem, wenn man es richtig machen will. Also es gibt jetzt keine großen Ziele im Sinne von, wir reißen die Weltherrschaft an uns, wobei das schön wäre. Das wird so nicht passieren, weil wir, wie gesagt, beide berufstätig sind und der Mute ist auch noch alleinerziehende Mutter. Das heißt, das Leben passiert und wir machen das nebenbei. Aber wir haben total Spaß dran, die Leute mit Informationen zu füttern. Es gibt jetzt ein paar Kooperationen, die wir eingegangen sind. Und wir geben ab und zu Workshops nach wie vor. Also die Anfragen kommen auch nach wie vor rein. Wir geben Workshops und Vorträge. Auch gerne, wenn jemand zuhört, Interesse hat, gerne immer melden. Wir sind jederzeit zu jeder Schandtat bereit. Aber wir haben jetzt kein großes Ziel vor Augen, wie wir entwerfen unsere eigene Beutellinie oder so. Wir machen einfach weiter, wir geben nicht auf und wir möchten trotzdem versuchen, immer mehr Menschen damit zu erreichen.
Was sind das für Workshops? Da bin ich ja jetzt neugierig geworden.
Also in den Workshops machen wir das eben meistens auch so, dass wir mit einem Vortrag starten, um einmal zu erzählen, wie wir dazu gekommen sind und auch durch Fakten und Zahlen die Leute so ein bisschen aufmerksam darauf zu machen, was in der Welt alles so falsch läuft. Und wir beenden das meistens mit einem kleinen Workshop-Teil, in dem wir Produkte selber machen, wie Handcreme, Zahnpasta, Deo, Waschmittel und zeigen den Leuten, wie einfach und schnell das eben doch gehen kann, etwas anders und besser zu machen.
Das ist super. Das klingt auf jeden Fall sehr spannend.
Macht auf jeden Fall immer sehr viel Spaß.
Ja, das glaube ich.
Und sind meistens ganz begeistert und auch angestachelt, das dann doch weiterführen zu wollen.
Ja, dann würde ich sagen, damit sind wir wieder am Ende unserer heutigen Episode angekommen. Ich hoffe, dass sie helfen kann, das Bewusstsein für das Müllproblem zu schärfen und vielleicht auch zu motivieren, selber aktiv zu werden und mehr auf die heimische Abfallproduktion zu achten. Wer das machen möchte, kann auf dem Blog von Vanessa und Erdmute, alternultiv.de, ganz viele Tipps und Infos finden. Und damit danke ich dir, dass du dir die Zeit für uns genommen hast und ich wünsche dir auch weiterhin viel Erfolg.
Vielen Dank, dass ich die Zeit haben durfte und ich hoffe, dass ganz viele Menschen inspiriert werden und wieder ein bisschen bewusster mit dem Thema Müll umgehen. Dankeschön.
Und auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, sage ich an dieser Stelle, leben Sie wohl. In 2 Wochen gibt es die nächste spannende Podcast-Folge auf die Ohren und bis dahin, wie gewohnt, bleiben Sie bewusst.